Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten. Heute ist der Mann zu Gast, der vielleicht für den Sportmoment des Jahres gesorgt hat. Welcher war das? War er im Fußball? War es das Tor? War es Florian Wirtz? Bayer Leverkusen und. Alles gut, aber nein. Unser Gast fing den Ball ab im Viertelfinale der Handballer bei den Olympischen Spielen. 6 Sekunden vor dem Ende war eigentlich alles aus. Dann kam der lange Arm von Julian Köster. Der perfekte Handballer auf seiner Position, sagt der Bundestrainer. Und Fußballfan ist er auch. Wir sprechen mit ihm über seinen Sport, aber auch über die Parallelen zum Fußball, die eklatanten Unterschiede und seine Liebe zum FC Schalke 04, den er noch ein bisschen mehr liebt als seinen VfL Gummersbach.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Hallo Julia.
Hallo Sebastian.
Schön, dass du da bist. Wir sind in Köln bei Sports 360. Das ist die Agentur, die dich betreut und auch Host dieses Podcasts ist. Wir sitzen uns gegenüber, was natürlich perfekt ist. Du bist Schalke-Fan. Wusstest du eigentlich, dass ich Schalke 04 2001 4 Minuten zum Meister gemacht habe?
Nee, warst du das, oder?
Das war ich.
Ja, leider nur 4 Minuten.
Ja, leider nur 4 Minuten. Du kennst das natürlich, ne? Also du warst ja doch ganz klein. Du hast es dir nacherzählen lassen müssen. Du warst ja erst 1, glaube ich.
Ja, genau.
Das ist egal, jetzt auf der Welt. Und Schalke brauchte am letzten Spieltag eben keinen Sieg der Bayern. Und das Spiel der Bayern war noch nicht zu Ende. Schalke ist aber schon meine schwärzeste Stunde als Moderator, Fußballreporter, wie auch immer. Also, na gut, ich hätte es gern länger gemacht, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Wir haben beide in Brauweiler Tennis gespielt. Du bist ein später als ich.
Ja, das ist richtig.
Und ich mit deinem Vater und du bei den Bambinis wahrscheinlich. Warst du ein guter Tennisspieler?
Ja, ich würde mal sagen, ganz okay. Hab den Ball schon ein paar Mal übers Netz gekriegt.
Warst du damals schon groß auch eigentlich?
Als ja, also ich war immer relativ groß, aber jetzt nicht irgendwie übermäßig groß, dass ich so als der Riese galt oder so. Aber
ja, gut.
Einfach Größe, immer weiter gewachsen.
Größe in deinem Sport ist natürlich ein Vorteil. Wir rufen jetzt mal deinen Dad an.
Ja.
Und hör mal, was der so über dich sagt, über sich sagt. Der ist ja selber Handballer gewesen.
Ja.
Und werden jetzt mal gucken, was er so über dich berichtet. Bin sehr gespannt.
Morgen, Sebastian.
Ich sitze hier mit deinem Sohn. Sehr, sehr, sehr sympathischer Mann natürlich. Und wir reden gerade auch über Tennis. Er sagt, er hätte auch ganz gut Tennis gespielt. Und da wir beide ja eine gemeinsame Doppelvergangenheit haben, habe ich gedacht, ich rufe dich mal an und wir sprechen ein bisschen über deinen Sohn. Und dass wir im Doppel natürlich unbesiegt sind. Aber ich glaube, wir haben auch nur einmal gespielt, ne?
Ja, wir haben zweimal gespielt und wir wurden nie überlobt.
So, das stimmt das natürlich.
Wir standen immer sehr nah am Netz.
qua Größe. Wann war dir klar, dass dein Sohn so ein Handballer wird, wie er jetzt ist?
Ups, eigentlich gar nicht. Wir haben eigentlich unsere Kinder versucht, glücklich und zufrieden zu erziehen. Und insofern hat Julian auch immer sehr viel Spaß am Sport gehabt neben der Schule. Und das war für uns wichtig, dass sie Spaß und Freude haben. Und insofern haben sie laufen lassen und ich glaube, zu der damaligen Zeit, Julian, hast du sehr viel Sport gemacht, neben Tennisspielen, Handball, Fußball und irgendwann wurde das ein bisschen zu viel, aber das kann Julian dir ja selber erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass es so toll gelaufen ist, freut mich natürlich, ne? Und ist schön für den Julian, dass er so glücklich dabei ist.
Bist du auch ein bisschen stolz? Auf beide Söhne natürlich, ja. der zweite spielt ja auch gut Handball.
Auf die Kinder ist man generell stolz, du bist ja auch Vater und insofern ist man generell auf Kinder stolz. Erst recht, wenn es dann so schön klappt und er am Ende immer wieder glücklich da zufrieden ist. Das ist das Wesentliche, ja, ne? Gesund und zufrieden zu sein.
Hm. Wie ist dein Papa so? Ich meine, war er auch Handballer? Gibt er dir Tipps oder hält er sich zurück?
Nee, er versucht mir schon Tipps zu geben. Nee, sehr, sehr unterstützend ist er.
Du gibst deinem Sohn Tipps? Also in welcher Hinsicht, Uli, wenn ich das fragen darf?
Ja, ich habe früher selbst Handball gespielt und dadurch, dass ich auch Handball begeistert bin, sicherlich haben wir gelegentlich auch die Diskussion, wie spielt man den Ball, wann, wie, wo, was, taktisch und so weiter. Was ich ja begeisternd finde am Handball ist dieses Teamorientierte, dass am Ende einer alleine nie gewinnen kann. Und dieses finden wir ja auch im Berufsleben immer wieder. Und das ist das Schöne beim Handball. Und darüber tausche ich mich sehr, sehr oft dann auch mit Julian aus, warum, weswegen. Und mittlerweile hat sich der Handball auch, Julian, glaube ich, ganz, ganz extrem verändert zu den Zeiten, wo wir noch in den 70er, 80er, 90er Jahren Handball gespielt haben.
Julian grinst. Ich nehme an, die Sportart ist etwas schneller geworden, Julian.
Ja, absolut. Also mein Vater möchte mir dann hin und wieder mal ein paar Tricks zeigen. Da sage ich immer, Papa, das klappt vielleicht heute nicht mehr ganz so.
Entschuldigung, Uli, da muss ich doch kurz grinsen. Das ist wirklich lustig. Wusstest du denn eigentlich, dass Talent immer eine Generation überspringt? Da gibt es Studien drüber, Uli.
Ja, ach so, was wolltest du mir damit jetzt sagen? Ich glaube, Julian ist für sein Talent selbst verantwortlich. Was wir als Eltern mit ihm auf den Weg gegeben haben, ist, dass er immer auf uns zählen kann, dass er uns vertrauen kann und dass er am Ende das machen soll, was ihn glücklich macht. Wenn er am Ende Richtung Tennis sich entschieden hätte, wäre das auch in Ordnung gewesen.
Ja, total.
Ich glaube,
total.
Das ist das Wesentliche, dass wir als Eltern und als Vater ganz besonders stehe ich natürlich gerne hinter ihm, aber nicht nur hinter Julian, sondern auch hinter unseren Kindern generell. Und dieses Vertrauen, ich glaube, das ist wichtig, um Kindern dann zu sagen, pass auf, mach doch das, wo du Spaß dran hast. Wenn du dann auch Spaß und auch noch den Willen und das Talent hast, ich glaube, das muss ja alles zusammenkommen, ich glaube, dann kann sowas dabei rauskommen.
Ja, das stimmt. Am Ende noch, wie ist dein Sohn bei all dem Trubel? Er ist ja jetzt ein Sportstar sozusagen.
Ja, mach ihn jetzt mal nicht größer, als er ist. Und insofern schön bodenständig bleiben. Ich glaube, das ist auch das Erfolgskriterium immer gewesen. Julian, du weißt das ja. Und er weiß auch, wo er herkommt, und das ist auch ganz gut so. Insofern macht ihn jetzt nicht größer, als er ist.
Gut, versuchen wir. Aber er macht auch keinen Eindruck, als wäre er abgehoben, ganz im Gegenteil. Uli, vielen, vielen Dank.
Mach's gut, ciao, ciao.
Netter Mann, dein Papa.
Ja, absolut.
Jetzt kommen wir zu unseren Parallelen. Wir sind beide in Bielefeld geboren.
Ach Quatsch.
Mhm. Ich habe das gelesen, weil ich konnte es gar nicht glauben. Wo bist du geboren, weißt du das?
Ja, in Bielefeld, ja. Aber dann aufgewachsen 4 Jahre halt nur in Gütersloh, Isselhorst.
Okay. Ja, ich war in Oerlinghausen, sagt dir bestimmt was auch.
Ehrlicherweise.
Kleines Dörfchen.
Okay.
Aber wir sind in Bielefeld geboren. Was gibt es noch für Parallelen? Wir sind beide circa 2 Meter groß, also du 10 Zentimeter mehr als ich. Gewicht?
103 habe ich jetzt.
103?
Ja.
Boah.
Ein bisschen also, zugelegt jetzt.
Ja.
Ich durfte jetzt die letzten Wochen viel Zeit im Kraftraum verbringen. Und dann ist das ja auch so ein bisschen die Zeit, wo man ein bisschen mehr aufbauen kann, dadurch, dass man insgesamt weniger läuft. Dann tut mir das vielleicht auch mal ganz gut.
Spielt das Gewicht, die Muskulatur, dieses Dasein auf dem Platz eine große Rolle bei euch? Also mehr Muskeln, mehr Kraft, mehr Durchsetzungsvermögen oder hindert es auch in der Dynamik?
Na, ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf die Position an, gerade als Kreisläufer. Die haben alle in der Regel über 100 Kilo locker, weil die einfach auch die Sperren halten müssen, sich da durchsetzen müssen, wenn irgendwie einer am Rücken klebt oder sowas. So, da brauchst du auch ein bisschen Gewicht, um dagegen halten zu können. Als Außen wäre es natürlich sehr hinderlich. Die müssen viel sprinten, viel springen. Da sind 100 Kilo eher negativ, wenn du die drauf hast. Also es ist immer so ein bisschen positionsspezifisch, aber du brauchst auf jeden Fall ein gewisses Gewicht, um dich durchsetzen zu können, ja.
Also du testest das jetzt so ein bisschen in den nächsten Wochen, ob die Mehrmuskulatur funktioniert oder nicht?
Nee, ich gehe davon aus, dass es jetzt wieder ein bisschen runtergeht, 1-2 Kilos, wenn ich mich wieder ein bisschen mehr bewege, weil ich merke es gerade auch so. Ich bin zwar stärker geworden, aber auch vielleicht ein bisschen langsamer.
Verstehe. Es ist dein erster Podcast. Wie hast du dich vorbereitet?
Ehrlicherweise gar nicht so viel. Ich dachte, ich komme mal vorbei. Nee, ich freue mich, dass das geklappt hat.
Ja, das ist schön. Also wir haben ganz viel über dich gelesen und auch viel telefoniert und recherchiert. Du bist ja so ein, wie soll ich sagen, so jemand, den alle mögen. Ist das, kriegst du das gespiegelt, dass du also nur in offene Arme läufst?
Nee, also erstmal ist es schön, das zu hören, wenn es so rüberkommt. Also ich würde mal sagen, ich freue mich immer, andere Leute zu sehen und kriege es auch oft gespiegelt, dass die Leute sich auch freuen, mich zu sehen. Ja.
Ist dieser Sprung vom kleinen Julian, der Tennis gespielt hat und dann später Handball und dann immer besser wurde und dann zum VfL Gummersbach ging, dann Kapitän wurde, Olympische Spiele, sprechen wir gleich noch drüber. Wie hast du das alles so verkraftet, verarbeitet? Das ging ja schon relativ zügig dann, ne?
Ja, es ging ziemlich zügig, muss ich sagen. Gerade auch so der Schritt Richtung Nationalmannschaft, da war ich noch in der 2. Liga, habe da mit Gummersbach gespielt. Ging alles sehr schnell, sehr früh, glaube ich auch, aber es kam immer schrittweise. Also es lief für mich ganz gut, habe ein gutes Umfeld, dass ich, glaube ich, auch insgesamt auf dem Boden geblieben bin.
Der Papa hat ja auch ganz viele Talente rausgebracht. Warum haben die Wirtzen so ein Talent für Talente?
Das weiß ich nicht, das musst du sie am besten fragen, ne?
Ja.
Ja, das ist schon beeindruckend, das stimmt.
Ja, wie war sie als Trainerin und was hat sie sofort in dir gesehen sozusagen?
Da hat man noch nichts gesehen. Also war eine super Trainerin, ja, aber das war ja bei den
klein, ne?
Ja, genau, das war ja bei den Minis oder Bambinis, also bei den ganz, ganz Kleinen. Da geht es ja mehr darum, finde ich, dass die Kinder beim Spaß am Sport haben, dabei bleiben. Und das hat sie auf jeden Fall bei mir hingekriegt. Also hat immer super viel Spaß gemacht, da in die Halle zu gehen.
Mhm. Wie war das mit Florian? Ihr wart ja auf der Schule zusammen, ne? Und der kommt ja auch aus Brauweiler logischerweise. Also ein Ort, der die zwei bekanntesten Handballer-Fußballer hat, rausgebracht hat jetzt in Deutschland.
Ja, Flo war auf der gleichen Schule wie ich, aber er war ein paar Klassen drunter, der ist ja ein bisschen jünger als ich. Mein Bruder war mit seiner Schwester in einer Klasse, in der Grundschule auch und später auf der weiterführenden Schule auch. Und die sind sehr, sehr gut befreundet, also da ist sehr enger Kontakt.
Wann wusstest du, dass Florian Wirtz ein super Fußballer wird? Hast du das verfolgt?
Ja, ich habe es immer nur so ein bisschen mitgekriegt da beim FC, dass es da sehr, sehr gut lief. Aber dass das so eine Karriere wird, da hatte ich keine Ahnung von. Das ist ja schon wirklich beeindruckend.
Ja, total. Finde ich auch. Handball war bei euch Familiensport?
Ja, mein Papa hat gespielt, meine Mama hat auch gespielt. Jetzt beide nicht irgendwie super hochklassig oder so. Aber
auch dein Vater sagt, er kann dir immer noch Tipps geben. Wie hoch hat er
den? Ja, gespielt? Aber wie gesagt, die Tipps, wie gut die sind, ist eine andere Frage. Nee, beide lieben den Handballsport und von daher war es eigentlich relativ klar, dass wir Kinder damit auch anfangen. Zumal sie fanden es immer ganz gut im Winter, dass man da in der Halle sitzt und nicht irgendwie beim Fußball draußen stehen muss.
Also verstehe, okay.
Vielleicht war das auch noch ein Grund dazu, ja.
Spielt eine große Rolle. Aber ihr habt doch auch immer so Klamotten getauscht, ne, glaube ich, mit den Wirtzens irgendwie. Ein paar Sachen sind da immer rübergewandert hin und her, damit der Verschleiß nicht so groß war.
Ne? Ja, das kann sein. Wir waren ja, wie gesagt, ein bisschen älter. Und ich glaube, dann hatten wir ein paar Sachen übrig, glaube ich, die uns nicht mehr gepasst haben. Wir sind ja auch ein bisschen größer noch.
Ja.
Ja, die aber gut aufgetragen werden.
Das ist so eine super Geschichte, finde ich. Ne? Also das aus dem kleinen Dörfchen bei Köln, zwei solche, ihr seid ja Sportstars in jedem Fall, dass das da rauskommt, ist ja wirklich Wahnsinn. Dein Bruder spielt ja auch,
ja.
Inzwischen in Dormagen in der zweiten Liga. Ist das Konkurrenz?
Der ist ja erst dieses Jahr nach Dormagen zurückgewechselt, der hat dort auch noch ein Jahr in der Jugend gespielt, ist dann nach Gummersbach in die zweite Mannschaft. Hat dann auch immer wieder bei uns mittrainiert. Wir haben es sogar hingekriegt, dass wir zusammen ein Erstligaspiel gemacht haben. Das war auch wirklich, wirklich eine coole Sache. Aber da gab es nie irgendwie Konkurrenzkampf oder so, sondern alles eher wirklich sehr unterstützend. Man versucht, den anderen besser zu machen. Klar, im gemeinsamen Training wird dann mal der andere irgendwie versucht, ein bisschen hochzunehmen oder sowas mit irgendeinem Trick oder so. Das wird dem anderen schon unter die Nase gerieben, aber jetzt nicht irgendwie in der Konkurrenzweise oder so.
Und wie ist dein Bruder so? Also wenn du sagst unterstützend, wie seid ihr zusammen groß geworden? Wie war die Beziehung so über die Jahre?
Sehr, sehr eng. Wir haben immer sehr, sehr viel zusammen gemacht. Fing an früher Fußballspielen zusammen auf dem Bolzplatz. Die Spiele vom anderen immer verfolgt. Also mitgefahren in die Hallen irgendwo hier in Köln in der Jugend. Später dann auch Auswärtsfahrten mitgemacht, alles Mögliche. Er war mit bei Jugendweltmeisterschaften oder so, ist dorthin gereist. Also wirklich so unterstützend, wie es eigentlich nur geht. Wir sprechen abseits des Feldes viel über Handball, geben uns da Tipps, wie man in bestimmten Situationen da besser agieren kann oder sonst was. Aber es ist nicht nur Handball das Thema, sondern auch alles andere. Also es ist wie ein Bruder, wie man sich ihn vorstellen kann.
Ja, das hört sich richtig gut an. Wie schaltest du denn ab, wenn du mal keine Lust hast auf Handball? Was machst du dann?
Das Gute ist, ich wohne in Köln. Hier gibt es ja relativ viele Möglichkeiten, mal abzuschalten, mal nicht irgendwie mit Sport in Kontakt zu kommen. Ich gehe dann ganz gern einfach mal raus, setze mich in irgendeinen Café oder so und trinke einen guten Kaffee.
Wie ist so dein Tagesablauf?
Bei uns ist es so, dass wir eigentlich jeden Tag um 10 Uhr Training haben. Es beginnt dann oftmals mit einer Videoanalyse vom Gegner. Da gucken wir uns die Taktiken an, die einzelnen Spieler. Anschließend dann ein gemeinsames Handballtraining und danach manchmal, denn mittlerweile eher selten als Mannschaft noch wirklich Krafttraining, sondern mittlerweile ist es so, dass jeder ja individuell noch ein bisschen was macht. Und dann wieder nach Hause essen, dann hat man relativ freien Nachmittag.
Was magst du beim Training, was magst du nicht?
Was mag ich? Sehr, sehr gerne und sehr wichtig für mich ist Fußball zum Aufwärmen.
Okay.
Ja, wir Handballer spielen sehr, sehr gern Fußball zum Aufwärmen. Also wir bezeichnen es als Fußball. Ich denke mal, jetzt gibt es ein paar da draußen, die das nicht unbedingt so sehen bei unserem Niveau. Das macht sehr viel Spaß und sonst allgemeines Taktiktraining und so ist schon gut.
Es gibt ja viele große Handballer auch in Gummersbach, die da gespielt haben. Also Heiner Brandt, wunderlich. Joe Deckarm hat da gespielt. Wie sehr schwingt der Mythos da noch mit beim VfL?
Sehr. Die sind fast immer noch bei jedem Heimspiel dabei. Heiner geht auch richtig mit da. Auf der Tribüne sitzt immer am gleichen Platz und ist auch ordentlich am Pöbeln. Also macht schon Spaß, das zu sehen.
Und wenn der die Tipps gibt, dann oder macht er das gar nicht?
Nee, das hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Nee.
Okay. Und wenn du Joe Deckarm zum Beispiel, ich meine, die Geschichte kennt vielleicht nicht jeder. Wahrscheinlich damals unser bester Handballer, der bei einem Spiel furchtbar auf den Kopf geschlagen ist nach einem schweren Foul und danach wirklich ein schweres Handicap hat, immer noch und schwerst behindert ist, das ist so. Hast du Angst vor Verletzungen?
Nee, Angst nicht. Ich glaube, sie sind Teil einfach davon, wenn man Profisportler ist. Wenn ich Angst davor haben würde, dann würde ich, glaube ich, auch nicht richtig in die Zweikämpfe gehen. Die gehören, wie gesagt, dazu. Man kann nur hoffen und sich irgendwie darauf vorbereiten, dass es nicht so schlimm wird durch gutes Training. Und ja, der Rest passiert oder passiert eben nicht.
Sprechen wir mal über die Olympischen Spiele. Ich habe ja schon gesagt, es war vielleicht der Sportmoment irgendwie, den so viele Leute gesehen haben, weil es die Olympischen Spiele waren, weil es ein unfassbares Handballspiel war. Und du hast es sicherlich schon ein paar Mal erzählt und auch ein paar Mal, was auch immer, geträumt, diese Szene oder nicht?
Nee, dieses Spiel?
Das nicht mehr, nee. Aber vielleicht kannst du die Hörer nochmal so ein bisschen mitnehmen. Also es waren ja noch 6 Sekunden zu spielen und eigentlich war es war schon mehrmals vorbei in dem Spiel, weil ihr 5 Tore zurücklagt irgendwie zwischendurch und was passierte dann?
Ja, dann haben wir noch ein 7-Meter-Tor gemacht, 6 Sekunden und die Franzosen haben Anwurf, nehmen aber eine Auszeit. Wir nutzen diese Auszeit, um uns ein bisschen zu besprechen, sagen, komm, wir versuchen es jetzt nochmal irgendwie diesen Ball zu kriegen, sagen, einer von uns stellt sich ganz nach vorne an den gegnerischen 6-Meter-Kreis. Das heißt, wenn wir den Ball kriegen, schmeißen wir den nur nach vorne und vielleicht kriegt er noch einen Wurf hin oder so. Der Nächste sagt, okay, ich laufe zum Balltragenden, versuche den irgendwie ein bisschen zu stressen, gucken wir mal, was passiert und der Rest, jeder sucht sich einen raus und Manndeckung. So, und dann machen wir das auch, nur der eine, der vorne eigentlich am 6 Meter stehen sollte, ist auch zu Dikamem war das dann, der den Ball in dem Moment hatte, auch hingelaufen. Und dann stand da Dikamem mit dem Ball relativ weit oben im Arm und an ihm sind zwei deutsche Spieler rumgesprungen und haben versucht, ihn zu stressen. Er wirft den Ball genau in meine Hände eigentlich, ja. Wir kriegen dann noch den Wurf aufs Tor und gleichen aus und somit ging es in die Verlängerung.
Der Rest ist bekannt. Dann habt ihr gewonnen.
Ja, wir haben gewonnen.
Ich war zufälligerweise in der Halle mit meiner Familie.
Ja.
Es sind 28.000 Franzosen gewesen oder sagen wir 27.900 und 100 Deutsche. Dein Papa war auch da.
Ja.
Wie hast du diese ganze Stimmung dann wahrgenommen? Also sie waren ja so siegessicher logischerweise. Es war ja auch das letzte Spiel von Karabatic, von, da musst du mir mal gerade helfen.
Gerard, der Torhüter.
Genau.
Und Valentin Port.
Richtig. Ja, genau. Und das war ja, es war ja alles bereitet quasi, ne? Also für das Weiterkommen und es war in Lille eine Riesenhalle. Wie hast du das alles so gespürt, diese eure Freude und die Verzweiflung auf der anderen Seite?
Ja, das war vielleicht ganz witzig in Lille, das war ja keine Halle, sondern ein Fußballstadion, ja. Das haben sie ja umgebaut. Ich habe mich mega auf dieses Spiel gefreut, weil in Frankreich gegen die Franzosen, dann vor 27.000, macht unfassbar viel Spaß. Wir sind da reinspaziert, wurden schon direkt ausgepfiffen. Hört sich ja immer erstmal negativ an, aber als Sportler ist das eigentlich schon ein ganz cooles Gefühl. Dann kam die Nationalhymne, die deutsche relativ leise, muss man sagen. Und dann die französische ist schon
die
sehr, sehr...
Die Masse hier ist, die haben das mitgesungen.
Ja,
da ist einem ja der also.
Ja, also ich muss sagen, da hatte ich auch wirklich Gänsehaut, stand da und musste eigentlich nur so ein bisschen grinsen, weil das war wirklich brutal, also sowas erleben zu dürfen. So, und dann haben wir eigentlich nicht so gut gespielt. Du hast es vorhin schon gesagt, mit 5, 6, ich glaube einmal sogar mit 7 Toren lagen wir hinten. Aber dass wir das Spiel sogar noch gedreht kriegen in der Verlängerung, Wahnsinn.
Mhm. Darfst du noch einreisen nach Frankreich eigentlich oder stehst du da irgendwie, hängt das Bild von dir an der,
an der Grenze? Ich glaube von Renas Uschtjens ist es da schwieriger, der hat ja in dem Spiel 14 Tore gemacht.
Stimmt, der hat ja dann auch das entscheidende Tor noch gemacht,
ja.
zum Ausgleich, also ja. Als du ihn da angeworfen hast. Hast du an diese Chance geglaubt? Also klar, dass die Franzosen die Auszeit genommen haben, ist euch entgegengekommen, weil ihr euch da nochmal so ein bisschen sortieren konntet. Der hätte den Ball ja irgendwo hinwerfen können, dann wäre es ja eh vorbei gewesen. Ja. So hast du gedacht, okay, ist das so eine 1% Chance oder hast du gedacht, ach komm ey, es ist ein Torunterschied gegen die Franzosen, ist eigentlich okay?
Ja, ich habe nicht viel nachgedacht. Ich dachte so, komm, mit 6 Sekunden, jetzt versuchen wir nochmal alles irgendwie und gucken mal, ob es vielleicht klappt oder nicht. Hat ja zum Glück dann geklappt und dann ging es auch gut weiter.
Ja, dann ging es gut weiter, dann bis zum Finale. Ne? Und ja. Dann habt ihr
eine Klatsche gekriegt.
Ja, eine Klatsche gekriegt. Ich wusste jetzt gerade nicht, wie ich es richtig formulieren soll. Es war schon deutlich. Ne?
Ja.
Und was ist danach passiert? Weil ihr habt ein tolles Turnier gespielt, und aber es ist irgendwie, es hat sich nicht direkt gut angefühlt, ne, nach dem Schluss für Flugelshaus.
Nee, überhaupt nicht. Also das Spiel gegen Dänemark, wir wussten, da muss wirklich alles stimmen, um die Dänen da zu schlagen, die wieder ein super Turnier hingelegt haben. Dann stand es, glaube ich, schon nach 10 Minuten waren wir da mit 7-8 Toren hinten oder so. Da wusste ich, okay, das kann hier ein langer Arbeitstag werden. Hat dann leider auch nicht geklappt. Dementsprechend war auch die Stimmung danach in der Kabine. Jeder hat davon geträumt, dass wir dieses Turnier irgendwie vergolden können. Ja, hat leider nicht geklappt. War ein sehr ruhiger Moment kurz danach.
Und ihr musstet ja relativ schnell wieder Richtung Platte gehen. Also ihr konntet euch kurz was anderes anziehen. Die Dänen haben schon so ein bisschen gefeiert. Ne? Und du hast irgendwie, bist du nicht so richtig, also was hat dich dann wieder zur Freude gebracht quasi oder zur eigenen Überzeugung, dass ihr das gut gemacht habt eigentlich?
Ja, das ist so, nach dem Spiel hat man insgesamt, glaube ich, nur so zwischen 5 und 10 Minuten Zeit, um vom Feld runter sich umzuziehen. Also man kriegt ja dann diese Klamotten da für die Medaillenvergabe vom Verband vorgegeben. Die mussten wir dann anziehen und dann wieder bereitstehen. Also da ist nicht viel mit Duschen oder sonst was. So, dann haben wir uns da schnell umgezogen, uns aufgestellt. Im Hintergrund hörst du dann schon die Spanier feiern. Die haben Bronze geholt und ja, haben relativ früh morgens gespielt, waren deswegen schon, ja, ich sag mal, leicht angetrunken. Bei uns war extrem geknickt die Stimmung. Und wir haben dann da gewartet auf die Dänen. Und ja, dann hat Kai Häfner, ein ja, sehr erfahrener Spieler bei uns, der jetzt auch die Nationalmannschaftskarriere beendet hat, Europameister wurde, in Rio damals bei Olympia auch die Bronzemedaille geholt hat. Also ja, auch erfolgreicher Spieler, hat den Moment dann kurz einmal genutzt und hat gesagt, Jungs, das Gefühl jetzt gerade ist wirklich richtig, richtig schlecht. Ich glaube, keinem von uns geht es gerade gut, weil jeder den Traum hatte, hier Gold zu holen. Trotzdem müssen wir uns jetzt irgendwie freuen. Wir haben ein super Turnier gespielt. Wir haben hier nicht irgendwie Gold verloren, sondern Silber gewonnen. Und das ist jetzt ein Moment, da erinnert ihr euch euer gesamtes Leben dran. So, also geht da jetzt raus und genießt diesen Moment. Und ja, da bin ich ihm auch sehr dankbar für, dass er das so gesagt hat. Weil bei mir hat sich so ein kleiner Schalter umgelegt. Und gedacht, ja, der hat recht, das ist jetzt ein Moment, der bleibt mir mein gesamtes Leben und den möchte ich ja positiv in Erinnerung behalten. So, mit dem Spiel kann ich mich danach noch auseinandersetzen. Ja, und dementsprechend konnte ich wirklich diese Medaillenzeremonie genießen.
Bist du denn jemand, der direkt nach dem Schlusspfiff nochmal irgendwie so Sachen durchdenkt oder nochmal so Szenen im Kopf abruft?
Ja, absolut. Also es geht dann nicht nur nach dem Schlusspfiff so, sondern wirklich die Nacht durch oder auch die nächsten Tage teilweise, je nachdem, wie das Spiel war.
Mhm. Und sind das Szenen, die dich belasten, weil du eher an die Fehler denkst? Also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn wir aus einer Sendung kommen, fallen einem immer die Fehler auf, die man macht.
Ja.
So, und dann guckst du die Sendung vielleicht auch nochmal und denkst so, Wahnsinn, also wie konntest du das machen, wie konntest du das machen? Den ganzen anderen Rest, den sieht man gar nicht, ist eigentlich blöd.
Nee, absolut, eher die Fehler gehen einem dann durch den Kopf. Und gerade in so ganz, ganz engen Spielen oder ganz wichtigen Spielen, dann denkt man an die gesamten Fehler, die vielleicht dazu geführt haben, dass man eine Klatsche gekriegt hat, wie jetzt gegen Dänemark oder dass man am Ende mit einem Tor verloren hat. Also wenn wir das Spiel gewinnen oder so, dann hat man nicht so viele negative Szenen im Kopf, sondern dann eher die guten.
Im Fußball spielen ja die Sportpsychologen immer größere Rolle, also die gerade solche Dinge verhindern, wo die dir dann sagen, auf welche Art auch immer, pass auf, so wie Häfner, das war ja in dem Fall Sportpsychologe bei euch, mehr oder weniger gesagt,
stimmt,
auf, genießt das, ja, also denkt positiv. Wie groß ist die Rolle im Handball? Habt ihr auch jemand, der euch da betreut, also wie jede Fußballmannschaft auch?
Nee, das ist nicht richtig. Also einzelne Spieler arbeiten immer wieder mit Sportpsychologen, aber das ist dann eher auf privater Basis. Jetzt im Team haben wir keinen dabei. Auch beim DHB könnten wir da über Kontakte an jemanden kommen, aber da ist jetzt auch keiner irgendwie bei jedem Lehrgang oder so dabei.
Das wundert mich jetzt fast ein bisschen, also weil eure Sportart ist ja inzwischen auch so groß.
Ja, wie gesagt, also.
Habt ihr euch da mal irgendwo unterhalten und ist das nie ein Thema? Also weil das ja schon irgendwie eine wichtige Position ist. Wenn der Kopf nicht funktioniert, funktioniert alles andere ja auch nicht.
Absolut, ja. aber bis jetzt war das nie so großes Thema, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also es gibt natürlich immer dann so, jetzt gerade zum Beispiel, wir hatten im Januar die Heimeuropameisterschaft, da hat der DHB dann schon organisiert, dass wir vorher im Team gemeinsame Sitzungen hatten, das schon, aber das war jetzt auch nicht irgendwie, dass wir da 5-6 Wochen oder so am Stück gearbeitet haben.
Kommen wir mal so ein bisschen auch zu den Unterschieden Handballer, Fußballer. Also die Agentur Sport 360 betreut ja ganz viele Fußballer. Du bist ja so ein kleiner Exot. Wie ist das für dich hier?
Ja, super. Macht Spaß, mit 360 zusammenzuarbeiten. Ist ein ganz, ganz anderer Einblick, den ich da auch in die Sportwelt generell bekomme. Und ja, ist auch ganz cool, vielleicht hier der einzige Handballer momentan zu sein.
Vielleicht kommen noch andere,
wer weiß. Ja, wer weiß.
Aber ich kann mich erinnern, also ich, besser gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass bei den Olympischen Spielen, da habt ihr, glaube ich, um 9 Uhr mal gespielt.
Ja.
Das ist für die Fußballer eher ungewöhnlich. Das heißt ja auch, du musst deinen ganzen Rhythmus komplett umstellen. Also wie ist dann ein Handballtag für Julian Köster, wenn er weiß, um 9 Uhr ist Anpfiff?
Ja, gefühlt ist das ja noch gar kein Tag da, ne? Ja, wie war das? Das war unser zweites Gruppenspiel gegen Japan um 9 Uhr morgens. Muss man sich ja trotzdem irgendwie vernünftig darauf vorbereiten. Ich bin um 4.30 Uhr aufgestanden. Ich habe so immer so ein bisschen mein Ritual, dass ich am Spieltag nochmal vorher duschen gehe, damit ich mich einfach frisch und bereit fühle. Danach hatten wir um 5 Uhr eine Aktivierung. Sind nach der Aktivierung zum Frühstück gegangen.
In Aktivierung der Mensa. Heißt was? Für die Leute, die sich im Sport nicht so.
Achso, ja, mit unserem Athletiktrainer haben wir ein paar Übungen gemacht, damit einfach so, ich kann es dir ehrlicherweise sportwissenschaftlich gar nicht erklären, aber.
Kreislauf,
ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So Nervensystem und sowas anregen. Ja. Also so ein paar kleine Übungen durch so eine Koordinationsleiter laufen mit dem Medizinball, ein paar Pässe, einfach, dass man so ein bisschen sich bewegt hat. Danach dann zum Frühstück und dann in die Halle. Und dann sitzt man um 7 Uhr morgens in der Halle, fängt an, sich zu tapen und weiß, dass man gleich bei den Olympischen Spielen ein wichtiges Handballspiel spielt.
Ist das für. Gibt es viele Morgenmuffel bei euch irgendwie? Also war das für den einen härter und für den anderen besser?
Ja, absolut.
Weil die Japaner, bei den Japanern ist es ja schon 16 Uhr dann quasi.
Das ist ja für die ein Vorteil. Glaube ich auch. Aber viele von denen spielen ja mittlerweile auch in Europa. Die hatten ja auch eine Vorbereitung in Europa, damit die sich ja eben auch an die Zeiten hier gewöhnen.
Zieh ich zurück, das Argument.
Ja, ja. Vielleicht gab es aber ein, zwei Spieler von denen, die es besser verkraftet haben. Nee, absolut. Wir haben ein paar Morgenmuffel dabei gehabt. Aber wie gesagt, wir spielen da für Deutschland. Wir spielen bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, da kann sich jeder zusammenreißen und weiß, worum es geht.
Und das Olympische Dorf ist ja ein besonderer Ort, ne? Also ich war auch einmal da, bin da als Besucher durchgelaufen 1992 und war fasziniert. Also erstmal sind ja 15.000 Sportler in diesem Dorf. Da ist die wirklich sehr kleine Turnerin und der Riesenbasketballer, die da zusammen beim Essen sind. Und was hat dich fasziniert an diesem Ort?
Ja, ist erstmal super groß alles da. Also diese gesamten Häuser sind da dann auch immer in den Länderfarben da gestaltet und so, dass man sofort erkennt, okay, hier ist das amerikanische Haus, was natürlich direkt am Eingang und sehr groß ist. So, dann die ganzen anderen Häuser da auch super bunt alles gestaltet. Generell alle tragen die Klamotten ihrer Nation, was schon wirklich, wirklich, finde ich, ein schönes Bild immer war, weil alles sehr, sehr bunt und harmonisch da wirkte. Ja, und dann sitzt man da irgendwo rum, trinkt einen Kaffee, an einem laufen Top-Sportler vorbei und man weiß einfach, okay, ich kenne die Leute jetzt vielleicht gar nicht, aber die sind wahrscheinlich Top 10 in ihrer Disziplin in der Welt. Also es ist schon ein cooles Gefühl.
Mhm. Wo bist du, mit wem hättest du ein Selfie gemacht?
Rafa Nadal, den habe ich aber leider nicht gesehen. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, früher Tennis gespielt und da habe ich natürlich auch viel dann geschaut und Rafael Nadal fand ich immer super.
Mhm. Ich habe den mal auf Mallorca trainieren sehen, da in seiner Akademie.
Ja.
Und der hat ja so Hitting-Partner logischerweise und das waren auch schon echte Cracks, also die wurden aber alle 20 Minuten ausgetauscht.
Konnten nicht mehr, oder?
Nee, weil er die so weggefiedelt hat.
Ja, das ist eine Maschine, ne?
Das ist echt eine Maschine, der Typ. Was fasziniert dich, abgesehen jetzt davon, dass es ein Tennisspieler ist, noch an so einem Nadal?
Ja, gerade bei ihm so diese mentale Stärke auch, ne? Tennis, finde ich, ist generell ein mentaler Sport. Die liegen teilweise zwei Sätze hinten, haben Matchbälle gegen sich und drehen so ein komplettes Spiel. Und das ist ja ganz anders als im Handball. Wir können gar nicht so viel nachdenken, weil es einfach immer Schlag auf Schlag geht. Bei denen ist ja nach jedem Punkt kurze Pause. Die können sich sammeln, können über die Fehler, die sie gemacht haben, nachdenken. Also das finde ich schon beeindruckend.
Ja, ich finde beim Tennis so krass. Jetzt hat sich's ja so ein bisschen verändert, weil das Coaching erlaubt ist. Mhm. Aber als das nicht erlaubt war, ich meine, du bist dann ja ganz alleine.
Ja, nur mit deinen Gedanken da alleine.
Und denkst beim Aufschlag, okay, der muss jetzt aber rein, sonst. Und dann sitzt du da beim Seitenwechsel alleine auf der Bank.
Ja, kannst, ist ja Horror. Kannst nicht ausgewechselt werden, ne?
Ja, ja gut, nix, das mag ein Vorteil sein.
Ja, ja, aber manchmal tut es ja auch ganz gut, wenn man dann vielleicht mal gerade einen schlechten Lauf hat oder so und dann kurz 5 Minuten mal runterkommen kann. Das gibt es ja beim Tennis nicht.
Also das Mannschaftssport schon irgendwie cool, ne?
Genau. Ja.
Wie viele Freundschaften gibt es da in so einer Mannschaft?
Bei mir tatsächlich viele. Ich habe sehr, sehr enge Freunde durch den Handball kennengelernt, gerade in der Jugendzeit. Wir haben super viel Zeit miteinander verbracht, haben Auswärtsfahrten gehabt, hatten ein paar Partys zusammen, da sind schon wirklich enge Freundschaften entstanden, aber jetzt auch hier im Profi-Handball wirklich tolle Menschen kennengelernt.
Bist du diszipliniert?
Ja.
So mit Ernährung und...
Ja, also ich würde mal sagen, gerade das Thema Ernährung ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, aber grundsätzlich bin ich diszipliniert, was mein Leben und mein Alltag angeht.
Ausbaufähig heißt? Fast Food einmal die Woche, einmal im Monat?
Ja,
einmal im Quartal?
So genau kann ich es nicht beziffern.
Grinst.
Nee, es gehört auch mal dazu. Oder auch mal ein Bier gehört auch mal dazu, finde ich.
Ich finde das ja bei den Handballern so sympathisch, dass die bei aller Professionalität noch so den Blick auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen, so ein bisschen fürs Leben haben. Also es gibt halt Handball und es gibt noch das andere. Das liegt vielleicht auch daran, weil ihr auch noch andere Sachen machen müsst später und wisst, es wird jetzt finanziell, es sei denn, du wirst jetzt wirklich ein, also outstanding, Top 5 der Welt und dann kannst du vielleicht mal irgendwann davon leben und musst nicht mehr arbeiten. Aber hilft das so ein bisschen, dass du weißt, okay, die Welt kann nicht nur aus Handball bestehen?
Ja, es hilft, aber ich habe es generell so gelebt. Ich habe es so vorgelegt bekommen von meinen Eltern, dass es nicht nur den Sport gibt, sondern auch noch ganz, ganz viel anderes in der Welt. Und ich selber muss sagen, da bin ich, glaube ich, auch neugierig genug, das auch so ein bisschen kennenlernen zu wollen.
Du hast studiert, ne?
BWL? Genau, ich habe einen Bachelor in BWL gemacht.
Wie geht das? Wie ging das parallel sozusagen? Viele, also es wird ja dem Fußball immer so ein bisschen vorgeworfen, in Anführungsstrichen, die gehen in die NLZs, dann werden sie Profi irgendwie und ist es für die anderen Geschichten gibt es nicht mehr so richtig Zeit. Das ist ja immer so ein Klischee, was sich auch durchzieht. Was bei vielen Fußballern ja auch so ist, dass sie sich nur auf den Fußball konzentrieren.
Ja gut, da muss man ja auch mal sagen, so beim Fußball haben die Jungs ja die Möglichkeit, mit ihrem Sport dann vielleicht auch fürs komplette Leben, vielleicht sogar für die Nachkommen da aussorgen zu können. Das ist beim Handball leider nicht der Fall. Also wir verdienen super Geld, da will ich mich gar nicht beschweren oder so. Aber es ist halt schon noch ein Unterschied. Das heißt, wir beschäftigen uns schon damit. Bei mir muss man sagen, war es einfach ein Riesenvorteil, dass die Corona-Zeit kam. Hört sich immer ein bisschen blöd an, aber dadurch wurde das ganze Studium online gemacht. Die Vorlesungen fanden online statt und so, und deswegen konnte ich dann von zu Hause oder beziehungsweise mal auf einer Auswärtsfahrt oder so das ganz gut nacharbeiten.
Bist du froh, dass das so ist? Also, dass du das jetzt hast und kannst da später drauf aufbauen irgendwie? Also jetzt mal im Verhältnis, wenn du jetzt Fußballer wärst, mit 24, mit der Klasse, würdest du wahrscheinlich zwischen 5 und 10 Millionen Euro verdienen.
Ja, die würde ich auch jetzt nicht ablehnen, glaube ich.
Aber da kommst du ja nicht ganz hin,
ne? Nee, da komme ich nicht hin. Ja, aber wie gesagt, ich finde das jetzt nicht schlimm. Mir macht der Sport einfach so viel Spaß. Und dass ich überhaupt mit meinem Hobby von damals Geld verdienen kann, finde ich, ist schon eine super Sache. Ich verdiene, wie gesagt, gutes Geld. Aber habe trotzdem noch die Möglichkeit, dadurch, oder beziehungsweise ich habe dann auch ein bisschen, sage ich mal, den Druck, dass ich vielleicht auch mich mit anderen Dingen beschäftigen muss außerhalb des Handballs und dadurch vielleicht auch neue Dinge kennenlernen kann.
Also die Fußballer sind ja outstanding und es gibt ja immer wieder die Diskussionen, die Fußballer verdienen sehr viel und danach kommt eine große Lücke und dann kommen vielleicht die Handballer, die Basketballer jetzt in Deutschland, also in den USA gibt es natürlich noch NBA, NFL, wo die Verhältnisse sich auch nochmal verschieben. Also da verdienen die Fußballer viel weniger, was ja auch völlig okay ist. Ist das ein Thema bei euch?
Ja, wir kriegen ja natürlich auch die Zahlen mit aus dem Internet, wenn man da wieder einen neuen Vertrag von irgendeinem Fußballer sieht oder irgendwie eine Ablösesumme. Klar, spricht man da mal kurz drüber oder so, sagt, aber das ist eine ganz andere Welt. So wird das eher gesehen. Also da wird jetzt nicht irgendwie verglichen oder gesagt, Mensch, da hätte man so und so viel verdienen können. Das überhaupt nicht.
Aber wenn wir jetzt vielleicht mal, also ich frage dich natürlich ungern, was du verdienst, das tue ich auch nicht. Aber wenn wir jetzt mal den Zuhörern irgendwie eine Dimension klar machen wollen. Also ich nehme jetzt mal den Karabatic. Das ist ja wahrscheinlich der Beste gewesen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja fast schon, der jetzt zurückgetreten ist. Was würdest du vermuten, was war so sein bester Vertrag im Jahr?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, bei ihm ist es auch so, also das ist vielleicht einer der wenigen Sportler oder Handballer, die es geschafft haben, komplett auszusorgen, weil er einfach mittlerweile auch einfach ja eine Größe ist, nicht nur auf dem Handballfeld.
Sponsoren,
so TV-Shows, da tritt er mittlerweile überall auf und ich glaube, damit hat er mittlerweile auch sich ein zweites Standbein aufgebaut, wo er extrem viel Geld mit verdient.
Bei den Fußballern ist es ja auch so, dass der Spielplan immer eine große Rolle spielt. Jetzt gab es eine große Diskussion um einen sehr guten Fußballer, Rodri, der gesagt hat, okay, man kann 40 bis 50 Spiele machen auf hohem Niveau, danach wird es für den Körper einfach zu schwierig, Verletzungsrisiko und. Wie ist das bei euch?
Ja, ist auch immer wieder ein großes Thema, Belastungssteuerung. Bei uns jetzt gerade in diesem Jahr wird es auch viel diskutiert. Nach den Olympischen Spielen hatten wir eigentlich sehr, sehr wenig oder nach den Olympischen Spielen gar keine Zeit. Ich persönlich zum Beispiel hatte 4 Tage frei bekommen, dann stand ich danach direkt schon wieder bei einem Spiel mit Gummersbach auf der Platte. Da ist es schon ein sehr, sehr großes Thema. Aber ja, grundsätzlich sage ich immer, wir Spieler wollen alle für die Nationalmannschaften spielen. Wir wollen in der Liga um die Meisterschaft kämpfen. Wir wollen am besten Champions League spielen, da um den Pokal kämpfen. Wir wollen in unserem nationalen Pokal möglichst weit kommen. Also wir wollen ja alle diese Wettbewerbe und da muss man diese Spiele auch spielen.
Die Fußballer wollen das ja auch.
Ja.
Wo ist der Unterschied? Also ich habe Netto-Spielzeit im Fußball, also reguläre Spielzeit ist ja 90 Minuten logischerweise. Ja. Netto-Spielzeit sind knapp unter 60, so 58 Minuten.
Ja.
Ihr habt 60 Minuten reguläre Spielzeit, Netto-Spielzeit 50 Minuten. Also das ist ja...
Ist das so? Haben wir 50 Minuten Netto? Ja. Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja. Also 49, 50, je nachdem... Variiert natürlich von manchmal, also kannst du ja nicht so richtig beeinflussen, aber das ist so der Durchschnitt. Das heißt also, ihr kommt ja, du spielst ja viel.
Ja.
Also jetzt in deinem Verein, du bist ja jemand, der lange auf dem Feld steht. Das heißt also, dass die Belastung ja fast ähnlich ist wie bei den Fußballern. Wie viele Spiele machst du dann im Jahr, wenn alles zusammenkommt? Also Verein, die Pokalwettbewerbe, die Nationalmannschaft?
Ja, wir hatten jetzt letztes Jahr ja noch kein internationales Geschäft in Gummersbach. Da bin ich dann, was war das? Ja, zwischen, ja, so 50 Spiele, würde ich jetzt mal schätzen, waren es dann schon.
Plus international wären dann noch wie viel dazu?
Je nachdem, wie weit man kommt, aber dann bestimmt nochmal 15 Spiele drauf.
Ja.
In der Euroleague, ne? In der Champions League sind es allein schon 14 Spiele in der Gruppenphase.
Nationalmannschaft ist damit drin?
Ja.
Ja. Das ist bei den Fußballern, wenn die ein Turnier haben, also die haben ja 34 Bundesligaspiele, Pokal, Champions League, Nationalmannschaft, kommst du dann auch so auf 60 plus minus.
Ja.
Würdest du sagen, das ist dann am Ende tatsächlich zu viel, inklusive Training, inklusive allem? Oder gibt es so Leute, die sind, es gibt ja tatsächlich Spieler, die sind nie verletzt irgendwie, die scheinen irgendwie von der Konstitution so zu sein. Wie ist es bei dir? Bist du... Also es muss ja, der Kopf muss stimmen, das Talent muss stimmen, du musst, dein Körper muss funktionieren. Also um Topstar zu werden, müssen da ganz viele Dinge zusammenkommen, die du vielleicht auch gar nicht, also wenn du jetzt keinen stabilen Körperbau hast und irgendwo eine Schwäche im Rücken oder was auch immer oder muskulär, reicht es ja dann einfach nicht. Wie ist das bei dir? Bist du komplett?
Ja, sonst glaube ich, hätte ich es nicht so weit jetzt geschafft. Natürlich gibt es immer wieder Phasen in so einer Saison, gerade nach, wir spielen ja immer unser Großturnier im Januar, haben dann 2-3 Tage frei und dann war es jetzt die letzten Jahre so, dass wir direkt im Viertelfinale im Pokal ran müssen, also direkt mit einem sehr, sehr wichtigen Spiel. Da merkt man dann schon, okay, der Kopf ist ein bisschen müde, so von dem gesamten Handball. Es gibt immer wieder Phasen in der Saison, da hat man irgendeine kleine Verletzung oder ein Wehwehchen, was man dann einfach mit durchschleppt. Das gibt's schon, aber im Großen und Ganzen, ja, bin ich komplett.
Habt ihr eigentlich noch Kontakt, Florian und du? Fällt mir gerade mal ein, wenn der so eine Verletzung hat, irgendwie Kreuzbandriss oder du jetzt den Innenbandriss,
ja,
läuft man sich mal über den Weg?
Ganz sporadisch nur schreiben.
Ja. Weil das ist für so einen Jungen wie Florian Wirtz, das war mit seinem Kreuzbandriss, tun die Absagen, ist ja auch schon dann hart. Ne? Fühlt man dann mit, weil du kennst den? Und
natürlich. Also da fühlt man mit jedem Sportler mit, gerade so ein Kreuzbandriss oder so große Verletzungen, das wünscht man wirklich keinem, weil man weiß ja selber, was das bedeutet. Erstmal ist man nicht mehr bei der Mannschaft dabei und dann muss man sich da jeden Tag im Kraftraum durch die Reha quälen, was auch wirklich nicht so viel Spaß macht. Aber vielleicht nochmal zum Thema Belastungssteuerung. Ich glaube, wir Spieler haben da gar nicht so einen großen Einfluss, weil wir Ja, wir wollen ja, wie gesagt, diese Spiele alle spielen. Ich glaube, das ist viel da beim Verband und bei den Ligen, dass die diese Spielpläne da optimieren können. Zum Beispiel, wir haben, wenn wir eine Weltmeisterschaft spielen und im Viertelfinale rausfliegen, dann fahren wir nicht nach Hause, sondern wir bleiben da und spielen noch zwei Spiele, um am Ende zu gucken, wer wird Fünfter, Sechster, Siebter und Achter. Das sind wieder zwei Spiele mehr.
Guter Punkt, ja. Ja, und du bist weg, ne?
Also du bist, und du bist weg von zu Hause. Ja.
Hast keine optimalen Trainingsbedingungen, keine optimalen Reha-Bedingungen.
Genau, und hast wieder Spiele auf, das ist internationales Niveau, ne? Also höchstes Niveau.
Was tut am meisten weh beim Handball? Also die Fußballer, du kennst ja diese Neymar-Rolle, wenn der gefoult wird, ne? Der rollt und rollt und rollt. Musst du dann lachen, wenn du, oder grinsen, wenn du sowas siehst?
Manchmal ja. Also manchmal, finde ich, wird sehr, sehr viel draus gemacht, vor allem wenn dann sich dreimal abgerollt wird und danach aufgestanden wird und ganz normal weitergelaufen wird oder direkt mit dem Schiri diskutiert wird, wo vorher noch geschrien wurde oder so. Aber ja, wenn da einer mit dem Stollenschuh voll auf den Fuß tritt, das tut ja schon ordentlich weh. Verstehe ich dich schon.
Aber wenn man jetzt ein Handballspiel sieht und wenn ich nochmal an dieses Spiel Deutschland-Frankreich denke, also ich würde nach 5 Minuten wahnsinnig, weil ja ständig jemand irgendwo dranhängt, zieht an den Hals fast. Wie hältst du das aus? Also klar, du bist das jetzt gewohnt seit, aber irgendwann, denkst du nicht irgendwann, boah, wenn du mich jetzt noch einmal anfasst, dann...
Ja, das Schöne, ja, also erstmal, ich bin es ja gewohnt, aber das Schöne ist ja, ich spiele ja auch Abwehr, das heißt, ich darf das ja auch zurückgeben. Und zum Thema, was tut am meisten weh, kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ich finde so ein richtig ordentliches Eisbein, das ist schon...
Musst du erklären, Eisbein?
Ja, so ein ja, oder Pferdekuss, ich weiß nicht, wie man es kennt, aber wenn ein Knie voll in den Oberschenkel gerammt wird oder so, dann ist da ja so ein kleiner Bluterguss im Muskel. Das tut schon ordentlich weh.
Wie ist das mit dem Dirty Talk da beim Handball? Also im Fußball ist es immer noch extrem, würde ich sagen, die sich da so durchbeleidigen auf dem Feld. Ja. Also es gab ja früher auch Trainer, die, wenn du jetzt rein theoretisch gegen den Brasilianer gespielt hast, also du jetzt, dann musstest du über die Woche so die schlimmsten Schimpfwörter auf Portugiesisch lernen, damit, wenn du den dann bearbeitet hast, noch zusätzlich quasi den noch beschimpfen konntest, verbal.
Nee, das ist bei uns nicht so Thema. Ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr respektvoll auf dem Feld. Da wird irgendwie auch, kriege ich eigentlich gar nicht mit oder spüre es auch nicht oder so, dass da irgendwie wirklich beleidigt wird oder sowas. Mhm. Das absolut nicht. Das ist ja auch das Schöne bei uns beim Handball. Also wir hauen uns 60 Minuten die Köpfe da ein bisschen ein, aber nach dem Spiel klatschen wir uns ab und sitzen beim Gegner in der Kabine und quatschen über das Spiel oder wie es der Familie geht oder sonst was.
Das ist spannend, das wusste ich nicht. Also ihr geht richtig dann da rein zu den anderen und erzählt so, gut, das ist im Fußball natürlich,
ja, also wenn du
mal das Trikot raus und sagen, hier, wir haben ja mal zusammen gespielt und so, aber...
Nee, wir sitzen dann schon beim Gegner mal mit in der Kabine, dann trinkt man nochmal ein Getränk zusammen, also klar, man kennt die anderen dann ja schon vorher von Nationalmannschaften oder weil man früher mit denen zusammengespielt hat oder so. Aber da doch, das ist schon sehr eng und das ist auch so ein bisschen Tradition beim Handball.
Ist ja richtig romantisch.
Ja, kann man so sagen. Ja, ich finde es wirklich sehr schön.
Cool, ja, sehr cool. Und du bist ja auch Fußballfan geprägt von zu Hause.
Ja, ich bin Schalke-Fan.
Ja. Wusstest du, was auf dich zukommt, als du dich entschieden hast, Schalke-Fan zu werden? Oder war das noch nicht zu erahnen
damals? Nee, also ich muss sagen, ich bin ja von klein auf Schalke-Fan. Dadurch, dass mein Vater Schalke-Fan ist, die Spiele geguckt hat.
Aber wo ist dein Vater? Warum ist Uli Schalke-Fan?
Ostwestfalen, ne? Der sagt immer, da gab es Dortmund oder Schalke.
Bielefeld, Arminia. Ich bin durch und durch Arminia.
Nee, also er ist da Schalke-Fan geworden.
Kann ich dich nicht noch irgendwie überzeugen?
Nee. Da werde ich auch oft gefragt, warum Schalke? Die spielen ja so schlecht gerade. Aber ich finde, einen Verein... Den wechselt man ja nicht, der wächst dann ja ans Herz. Und
Arminia spielt dritte Liga.
Ja,
ich weiß, genau. Was aushalten.
Von der ersten in die dritte.
Ja. Ja. Also Schalke-Fan. Und was bedeutet das? Also wie sehr gehst du da mit? Schaust du dir das an? Fährst mal hin?
Ja, ich versuche schon ein, zwei Mal die Saison ins Stadion zu gehen. Ich finde, also mir macht das unfassbar viel Spaß, da zu sein. Ich finde, das ist so eine geile Kulisse da auf Schalke, wie die Fans, wie die da abgehen. Unabhängig, wie die Mannschaft teilweise spielt, die feiern diesen Verein einfach. Und ja, das finde ich was ganz Besonderes.
Und erkennen dich die Leute? Erkennen dich viele Leute oder gucken die und denken, ist das nicht der, ist das nicht unser Handballer? Also das ist ja manchmal so in between irgendwie. Irgendwo, ich habe die noch schon mal gesehen.
Ja, hin und wieder schon. Ich kann mich auch schwer verstecken einfach mit der Größe. Es fällt ja schon auf. ab und zu werde ich da schon erkannt, ist dann auch immer ganz, ganz nett, aber jetzt, ich kann überall hingehen und muss mich da jetzt nicht irgendwie krass verstecken, weil ich Angst habe, dass ich da erkannt werde. Nee, das ist nicht so. Ich glaube, da geht es den Fußballern ein bisschen anders.
Ja, das ist schon krass bei den Fußballern.
Ja.
Also wenn die unterwegs sind mit der Nationalmannschaft und dann irgendwie tatsächlich auch in einer Stadt wohnen, also jetzt wirklich City, Berlin, die können tatsächlich nicht rausgehen.
Ja, ich habe von Toni Kroos aus dem Podcast mal gehört, der kann ja nicht nach Madrid. Also wie ich jetzt sage, ich gehe mal einen Kaffee trinken, um abzuschalten, das können die Jungs ja nicht machen.
Da hast du es besser?
Ja. Ja, ich bin ja viel freier, würde ich sagen, was das angeht.
Also da möchte man fast auch gar nicht tauschen, ne? Bei all dem Fame und bei all dem Finanziellen, was auch eine Rolle spielt. Ich finde das, wenn du, also die Vorstellung, sich nicht frei bewegen zu können, ne? Oder immer, keine Ahnung, wenn du später vielleicht auch mal Familie hast, dass du dann auch mit deinen Kindern, du musst ja immer auf alles aufpassen. Also du kannst ja nicht, gehst irgendwo hin und fünf Minuten später stehen da durch Instagram oder Social Media stehen da 2000 Leute vor einer Eisdiele und du wolltest eigentlich mit deinem Kind nur Spaghetti erst essen.
Ja, ja, nee, tauschen würde ich sowieso nicht wollen, bin sehr zufrieden mit meinem Leben und wie es bis jetzt gelaufen ist. Aber nee, wie gesagt, ich glaube, da haben wir es schon ein bisschen leichter. Gerade du hast es angesprochen, wenn man Kinder hat oder mit der Familie oder Freundin oder so unterwegs ist, ist das schon angenehm, wenn man da Privatsphäre hat.
Aber ist ja okay, wenn man erkannt wird, ne?
Ja, hundertprozentig, aber das ist super. Ist auch immer total höflich alles. Aber ich meine jetzt, wie du gesagt hast, wenn dann da mehrere tausend oder sowas kommen, das ist ja dann nicht mehr ganz so stressfrei.
Ja, wir haben mal mit so einem Sicherheitsmann gesprochen vom DFB. Da fahren ja immer so 2-3 mit, die Mannschaft so ein bisschen beschützen, mehr oder weniger, und auch so, also sich ums Wesentliche kümmern, dass die Abläufe da funktionieren und so, weil das ja immer schon, auch jetzt historisch gesehen, weil da immer viel Traffic ist, logischerweise. Die sagen denen halt auch, pass auf, wenn ihr rausgeht, dann habt dann 5-6 Minuten, bis der Trubel halt losgeht und alle, wenn euch einer gesehen hat, Wahnsinn. Dann könnt ihr euch schon wieder, also muss das Spaghetti-Eis schnell essen und dann wieder weg sozusagen. Aber wir haben von Schalke gesprochen und ich habe natürlich hier einen Waldmeister für dich organisiert, der dir noch eine kurze Grußbotschaft schickt, die wir uns jetzt mal zusammen kurz anhören.
Hallo Julian, hier ist Benny Höwedes. Ich freue mich, dass du bei Sebastian jetzt am Tisch sitzt und den Podcast mit ihm machst. Das Vergnügen hatte ich auch schon. Und wir beide haben uns ja kennengelernt, nachdem ich dir im Laufe der Europameisterschaft von euch in Deutschland per Instagram geschrieben habe und dir zu einer großartigen Leistung gratuliert habe. Und seitdem sind wir immer wieder so im Kontakt geblieben. Du bist mit mir auf Schalke gewesen, da ich herausgefunden habe, dass du großer Schalke-Fan bist. Ich habe dich in deinen Hallen auch schon besucht, nämlich bei dem Spiel gegen THW Kiel habt ihr einen großartigen, ja, es war ein Kantersieg, würde ich sogar sagen, eingefahren und durfte mich begeistern lassen von eurer Stimmung dort. Und was mich mal interessieren würde, die Fußballer beklagen ja immer, sie haben keine Zeit und zu viel Training und zu viele Spiele und deshalb auch nie Zeit, um sich im Laufe der Karriere weiterzubilden. Wie sieht es denn da bei euch aus? Also ich weiß, dass ihr auch extrem viele Spiele habt, dass ihr extrem viel auch trainiert und auch hart trainiert. Wie sieht es denn da bei euch aus?
Was wir ja wissen, dass du einen Bachelorabschluss in BWL hast und jetzt wahrscheinlich erstmal nur die Karriere im Blick hast?
Nee, ich habe jetzt einen Master angefangen, auch im BWL, diesmal aber als Fernstudium. Mir tut es immer auch ganz gut, neben dem Sport ein bisschen was zu machen, einfach ja, dass ich mich auch mal ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren kann, gerade in Phasen, wo es nicht so gut läuft oder so, dass ich mal ein bisschen abschalten kann, mich nicht 24/7 mit dem Handball beschäftige, sondern da auch, ja, wie gesagt, ein bisschen was anderes lernen kann. Ne?
Wie ist Benny Höwedes so?
Super Typ. Ja, er hat es ja gerade gesagt, hat mir geschrieben, während der Europameisterschaft habe ich mich natürlich sehr gefreut. Habe ihm ja früher sehr viel zugeschaut, da auch bei Schalke. Ja, da waren wir zusammen in der Veltins Arena, haben das Spiel Schalke gegen Nürnberg geguckt, haben Gott sei Dank 2-0 gewonnen, also dementsprechend ein super Abend.
Ich finde, ihr habt ein paar Parallelen, Benny und du. Also erstmal seid ihr beide sehr höfliche, respektvolle Menschen. Ihr liebt euren Sport. Ihr legt Wert auf andere Dinge. Ihr wisst natürlich, dass das wichtig ist, was ihr macht. Also Benny hat ja jetzt auch andere Dinge zu tun, war aber auch als Aktiver schon an anderen Dingen interessiert und immer offen für andere Dinge, hat ja auch viel gemacht, um eben sich vorzubereiten auf das, was nach der Karriere kommt. Gibt es noch andere Parallelen? Also ist das auch so ein Gedanke, den du dann hast, wenn du so einen Menschen triffst wie Benny Höwedes, weil das matcht ja dann irgendwie, ne? Also weil ihr beide auch ähnlich seid?
Ja, ich denke, das hat super gematcht bis jetzt, war sehr, sehr cool. Aber ich finde auch super interessant, wie er es gemacht hat. Er hat ja, wie du schon gesagt hast, diese Weltkarriere hingelegt, Weltmeister, mit Schalke wirklich erfolgreich gewesen, immer auf höchstem Niveau gespielt. Aber man sieht jetzt auch, wie er den Übergang hingekriegt hat für die zweite Karriere, sage ich jetzt mal. Das finde ich schon ganz cool und beeindruckend.
Mhm. Aber ich finde auch spannend, dass er dir diese Frage stellt. Ja. Weil er könnte ja auch in Anführungsstrichen nur sagen, Mensch, super und Olympische Spiele und ganz toller Typ und so, ja. Aber die Frage, dass du, das war ja, ist ja fast schon so eine Art Aufforderung, ne? Also mach was, ne? Oder nicht?
Ja, doch.
Das finde ich irgendwie ganz cool, dass er die anderen Leute auch ermuntert, dass, ich habe ja auch mit ihm zusammengearbeitet und wir haben ja auch einen echt guten Draht, weil ich ihn wirklich sehr schätze und weiß ja auch, wie wichtig ihm seine Familie ist und so, das sind halt ganz viele Dinge, die ich irgendwie auch teile mit ihm, ne? Also ja. Wie er so mit seinen, oder wie beide, seine Frau ja auch mit den Kindern umgehen und. Was ist denn dein Best Case sozusagen? Du wirst jetzt noch super erfolgreich Handball spielen und ganz lange gesund bleiben. Davon gehen wir erstmal aus und drücken natürlich da auch die Daumen. Und später im Sport bleiben?
Vielleicht. Also ich habe für mich immer gesagt, ich möchte nach der aktiven Handballkarriere raus aus dem Handballsport, weil ich einfach ganz gerne nochmal ein paar andere Sachen sehen würde aus der Wirtschaft. Ich habe BWL gemacht, wie sonst immer so dieses Gerücht ist, weil man nicht weiß, was man machen möchte, sondern weil ich wirtschaftsinteressiert bin. Und dementsprechend würde ich da gerne nochmal später in die Wirtschaft. Wo genau rein, das weiß ich noch nicht. Was ich ganz cool fände, vielleicht irgendwann mal bei so Adidas oder Nike, weil dann hat man diesen Sportbezug, aber gleichzeitig auch wirklich einen großen Konzern dahinter. Vielleicht sowas mal.
Unser Finanzminister ist ja gerade entlassen worden. Vielleicht.
Nee, nicht in die Politik. Das auf gar keinen Fall.
Gut, das ist das ganz große BWL-Rad dann sozusagen.
Nee.
Was kommt rein? Was geht raus? Ich habe eine sehr schöne Schlagzeile gefunden über dich. Ich hoffe, was heißt Schlagzeile? Also der Thermomix des deutschen Handballs. Julian Köster kann alles. Fand ich irgendwie ganz cool. Ist das ja, so? Kannst du alles? Kreativ. Bist du so vielseitig? Weil deine Trainer loben dich ja so auch jetzt, also A, auf deine Position natürlich, dass du da outstanding Talent hast. Bist du so vielseitig wie ein
Thermomix? Das ist eine schöne kreative Schlagzeile, finde ich. Ich glaube,
das passt eigentlich ganz gut.
Ja,
also, ja, ich meine natürlich, nein, aber es ist also im Verhältnis, wenn es ist ja ein großes Kompliment. Also
ja,
es ist
so absolut. Allem
fähig auf dem absolut. Platz.
Ne? Ja, ich glaube, ich kann wirklich viele Positionen einfach bekleiden. In der Abwehr kann ich eigentlich jede Position in jedem System fast mitspielen. Natürlich manche deutlich stärker als andere, aber auf jeden Fall kann ich da jede Position bekleiden und im Angriff bin ich auch relativ gut einsetzbar auf jeglichen Positionen. Ich kann Rückraum links spielen, was ja meine Stammposition ist. Ich kann aber auch Rückraum Mitte, also den Spielmacher. Kurze Zeit, muss ich auch ehrlicherweise sagen, aber kann den auch spielen.
Warum nur kurze Zeit?
Ja, da muss man schon taktisch sehr, sehr fit sein und die Abwehr ganz gut lesen können, dass man da auch kleine Kniffe hinkriegt. Das kriege ich phasenweise ganz gut hin, muss aber auch ehrlich sagen, wenn ich dann weiter hinten in der Abwehr stehe, gerade da in der zentralen Rolle, dann habe ich nicht so viel Zeit, mich mit dem nächsten Angriff zu beschäftigen. Wir haben ja oft im Handball so, dass es einen Abwehrangriffwechsel gibt. Oftmals wird der Mittelspieler, also der Rückraum-Mittelspieler, ausgewechselt, hat in der Abwehrzeit Pause, kann sich da nochmal mit dem Trainer besprechen, kann sich selber Gedanken machen oder er deckt maximal vielleicht nochmal auf Außen, wo es auch ein bisschen ruhiger ist, muss man sagen. Kann sich da halt ein bisschen besser dann vielleicht auf den nächsten Angriff vorbereiten. Das habe ich dann oftmals nicht so. Deswegen fällt mir das dann ein bisschen schwieriger, in super kurzer Zeit da den perfekten Spielzug anzusagen. Aber wie gesagt, für kurze Zeit kriege ich das gut überbrückt.
Würdest du das denn gerne machen? Oder ist
alles? Nee, ich bin sehr, sehr froh, so wie es ist, dass ich auf halb links stehen kann. Da habe ich auch einen Einfluss auf die Spielzüge, muss aber nicht jeden Angriff alles ansagen und so. Das ist schon gut.
Hast du viele taktische Dinge im Kopf oder bist du jemand, der von der Intuition lebt?
Nee, viele taktische Dinge im Kopf. Wir haben viele kleine Absprachen zwischen zwei oder drei Leuten, die wir dann spielen. Die hat man dann immer noch mal im Kopf und versucht, die dann halt bestmöglich anzuwenden.
Mhm. Bist du jemand, der viel hinterfragt beim Trainer und im Training? Oder bist du jemand, der das qua Ansage so akzeptiert?
Aktuell so, dass ich alles akzeptiere und so, weil ich zwei gute Trainer habe, also bei der Nationalmannschaft, aber auch beim Verein, wo ich sage, den Weg, den die einschlagen, den gehe ich mit. Falls das mal nicht so ist, was natürlich auch mal hin und wieder vorkommt, kann ich das auch äußern, wird dann auch diskutiert und so, und manchmal wird es angenommen, manchmal eben nicht. Also das ist schon ein guter Austausch dann immer.
Ich mag Heiner Brand sehr, also ja. Habe uns ab und zu mal getroffen zum Golfen, ja? Und da muss ich mich immer dran erinnern, wenn Blacky Schwarzer so erzählt wie Heiner, wenn Heiner so die Ansprachen gehalten hat, da hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, also Top-Trainer, ne? Aber Auszeit, taktische Besprechung, Heiner Brandt, es sind halt die 7, 8 Top-Leute um ihn herum und er erklärt irgendwas. Und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, der eine guckt nach oben, der andere guckt nach rechts irgendwie. Also es war keiner so richtig dabei ab und zu. Also ist es manchmal auch nur so ein Mittel, um einfach Zeit von der Uhr zu nehmen, um einfach auch den Lauf der anderen zu unterbrechen. Und es geht gar nicht so sehr um diese ganz große Definition, wie geht's jetzt weiter?
Ja. Das schon. Also es wird oftmals genutzt, um einen Lauf zu unterbrechen oder manchmal auch, um nochmal gerade hinten raus einen spielentscheidenden Spielzug mit an die Hand zu geben oder ein sicheres Tor damit zu kriegen, weil wir uns wirklich kurz eine Minute lang absprechen können. Aber manchmal wird die Auszeit auch genommen, wenn gerade ein Lauf gegen uns war, um uns mal ordentlich zusammenzufalten. Dann ist da nicht viel Taktik drin.
Hast du ein Handballidol irgendwie oder von früher noch oder gab's das?
Nee, ich muss sagen, früher hatte ich auch mehr Fußballidole. Also mein Zimmer, da hingen mehr die Fußballplakate drin.
Zum Beispiel?
Von Raoul zum Beispiel, den fand ich super.
Raoul war Schalker natürlich.
Ja klar, auch. Und ja. Den fand ich auch so vom Typen einfach immer cool. Manuel Neuer fand ich auch immer super. Auch Schalke, ne? Also da hing schon.
Hast du den mal getroffen eigentlich, Mann?
Ja. Tatsächlich, also wir waren einmal beim öffentlichen Training beim FC Bayern, weil wir mit der Familie in der Nähe Urlaub gemacht haben. Und einmal haben wir uns vorbereitet auf die Jugendweltmeisterschaft 2019 in Dortmund. Und da war direkt das Hotel gegenüber, da waren die Bayern drin, weil die waren da für den Supercup. Und da lief Manuel Neuer auch einmal kurz an mir vorbei. Aber jetzt noch nie mit ihm gequatscht oder so.
Das wäre doch mal was.
Ja, der ist auch sehr handballinteressiert, glaube ich. Der ja. Ist bei Erlangen oft in der Halle.
Ja, das. Und ist E-Sport interessiert?
Ja.
Der ist Handball interessiert. Also wir haben ja mal irgendwann auch für Sky den Wolf und den Neuer zusammengebracht.
Ja.
Und, das war ganz spannend eigentlich. Ja, die beiden mal so ein bisschen erzählt, wo die Unterschiede sind und Reflexe und so. Das war eine spannende Geschichte in jedem Fall. Und bei Raul, das ist natürlich auch ein super Sportler. Also ich kann mich an die Spieler erinnern, die mit ihm gespielt haben auf Schalke, die dann gesagt haben, okay, das ist irgendwie die Kabine, das hat alles irgendwie so funktioniert und jeder hat mal ein bisschen was gesagt. Und als dann Senior Raul reinkam, da war natürlich Ruhe im Karton. Ne? Dann hat er den Jungs mal erklärt, wie das Spiel funktioniert so in der Halbzeit. Und dann haben wir natürlich alle riesen Ohren gekriegt, weil er natürlich immer recht hatte.
Ja,
das ist schon.
Ja, aber wirkt dabei, also ich kenne ihn ja jetzt nicht, aber so wie es nach außen wirkt, super bodenständig auch. Und ich finde jetzt nicht unbedingt wie so ein klassischer Protzer oder sowas, sondern so hat coole Werte, finde ich.
Wie behält man immer die Werte? Das ist eigentlich auch eine gute Frage. Ne? Also wie dreht man nicht ab bei all dem, was auf einen so einströmt? Ne? Und
ich glaube, das Umfeld spielt eine große Rolle, ne? Wie man drumherum hat.
Ja. Wahrscheinlich. Ich würde gerne noch eine Sache mit dir besprechen, und zwar, du hast dich ja auch für die Special Olympics so ein bisschen engagiert.
Ja.
Das heißt ein bisschen engagiert, du hast dich engagiert.
Genau.
Finde ich einen super wichtigen Beitrag. Was steckt dahinter? Was war da so deine Motivation?
Ja, ich finde es einfach eine coole Sache. Der Sport hat mir zum Beispiel sehr, sehr viel gegeben. Ich durfte da Freunde kennenlernen, hatte da immer einen tollen Ausgleich, und ich finde, Sport sollte für jeden da sein. Egal, ob man jetzt eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Und das sieht man auch, wenn man da mal bei so einem Event dabei ist, wie viel Spaß die Menschen da alle bei diesem Event haben.
Wenn du nochmal die Wahl hättest, Julian, Handballprofi oder Fußballprofi?
Nee, Handballprofi. Also macht mir super viel Spaß. Ich bin sehr, sehr glücklich, wie das bis jetzt gelaufen ist, und würde das auch gern wieder so machen.
Top. Vielen Dank für das Gespräch. Für deinen ersten Podcast,
ja,
was du den bei uns gemacht hast. ich finde, du bist echt ein cooler Typ. Also wünsche dir, oder wir wünschen dir, dass das alles so wird, wie du dir das vorstellst. Und dann gucken wir mal, wie viele Erfolge du noch in den Hallen hast und dann auch später als zukünftiger Finanzminister.
Nee, das auf gar keinen Fall. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, Hanna hier von Studio Bummens. Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Wir suchen aktuell Verstärkung für unser Team in Berlin. Und zwar in der Buchhaltung. Wenn das nach der Stelle für euch klingt, dann schaut euch gerne die komplette Jobbeschreibung und weitere offene Stellen auf unserer Website an. Unter studio-bummens.de/jobs. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.